Ja, ich darf Sie herzlich begrüßen. Heute sind wir im Naturkundemuseum Schloss Rosenstein in Stuttgart, denn es geht heute um Elefanten. Und vielleicht geht es auch noch um ein paar andere Tiere. Wir werden sehen. Die flämische Autorin Chaya Suters ist zu Gast. Mit ihrem Roman Trophäe hatte sie zuletzt großen Erfolg. Darin ging ein Amerikaner auf Großwildjagd in Afrika. Ihr neuer Roman nun heißt Das Geschenk und darin sind die Elefanten los. Und zwar in Berlin. Denn der Präsident von Botswana hat 20.000 Elefanten nach Berlin geschickt. All die Tiere, die in Botswana Ortschaften und Felder verwüsten, aber nach westlichen Tierschutzmaßstäben nicht mehr abgeschossen werden dürfen. Okay, sollen die Berliner sich doch selbst drum kümmern. Afrika, Jagd, Tierschutz, Politik und darüber schreiben. Darum geht es bei Chaya Suters. Sie ist heute Abend zu Gast und es gibt viel zu besprechen. Ich bin Katharina Borchert und ich freue mich drauf. Chaya Suters, herzlich willkommen in Stuttgart.
Vielen Dank.
Ja, Frau Suters, lassen Sie uns doch erstmal mit diesem Ort hier beginnen. Normalerweise machen wir unsere SWR-Kultur-vor-Ort-Gespräche im Stuttgarter Literaturhaus. Das war auch mit Ihnen geplant, aber dann schlugen Sie vor, das Ganze ins Naturkundemuseum zu verlegen. Was mögen Sie an diesem Museum? Ah, die Fans des Museums, Sie sind alle da. Ja, der Raum ist ziemlich voll, ist toll. Was mögen Sie an diesem Haus?
Ich mag ganz viel an diesem Haus, aber es hat eigentlich damit angefangen. Irgendwann war hier ein Konzert von SWR Vokalensemble und während diesem Konzert haben die Sänger sich in unterschiedliche Räume bewogen und eine von diesen Sängerinnen stand vor den großen Elefanten und daneben steht ein Elefantenskelett. Und im Moment, dass ich in diesem Konzert saß, habe ich gedacht, ah, das würde doch wunderschön passen, weil irgendwo in diesem Buch kommt eine ähnliche Szene und während ich da saß, habe ich es vor meine Augen gesehen und gedacht, das wäre doch schön, wenn ein Publikum das auch einmal erleben könnte in diesem Raum.
Das heißt, Sie kennen Stuttgart auch, ne? Sie kommen her auch aus beruflichen Gründen.
Das hat damit angefangen, dass ich schreibe öfter vor Oper oder vor Musiktheater und Stuttgart ist so teilweise ein großes Zentrum für zeitgenössischen klassischen Musik. Also ich war sehr oft vor Zusammenarbeit. Ich kann es jetzt auch hier gleich beichten. Stuttgart ist eigentlich in Deutschland meine Lieblingsstadt. Mhm. Manchmal, wenn man das in Norden sagt, dann schauen die Leute komisch. Inzwischen korrigiere ich das auch nicht mehr. Ich denke, das ist gut, wenn gerne es weiß, dann haben wir es für uns alleine.
Ja, und Sie kennen allerdings Berlin auch gut. Das spricht aus Ihrem Buch, da kommen wir gleich noch drauf. Hier im Museum gibt es auch Elefanten. Sie haben gerade gesagt, dass Sie da schon Musik gehört haben, um die Elefanten herum. Wir sitzen jetzt hier in der Eingangshalle vom Naturkundemuseum und hier nebenan ist der Evolutionssaal, so heißt das. Man sieht das auch hier durch die Scheiben. Das Publikum kann die Elefanten sehen und wir auch so ein bisschen. In diesem Evolutionssaal, da steht ein enormer afrikanischer Savannenelefant und auf dem zugehörigen Schild, da steht Nord-Tansania 1960. Das heißt, der wurde da wohl 1960 erlegt und hinter ihm steht ein Elefantenkind. Das ist ein asiatischer Elefant, der wurde 16 Monate alt. Er starb im Jahr 1909, steht auch auf dem Schild. Er sieht aber ganz frisch aus und total süß, aber seine Haut ist schon über 100 Jahre alt. Worauf achten Sie, Frau Suters, wenn Sie Tiere sehen, wenn Sie lebendige Tiere sehen oder auch die vielen Tiere, die hier im Museum ausgestellt sind?
Ich bin immer fasziniert von Details. Bei Elefanten zum Beispiel habe ich irgendwann eine Faszination für ihre Ohren gefasst. Weil diese Ohren, man denkt immer, man kennt das aus diesen Disney-Films und Dumbo hat so ganz große, kräftige Ohren, also so sieht es zumindest aus. Aber bei so einem echten Elefant, wenn man das genauer anschaut, dann sind das eher so dünne, putzlappartige Sachen, die sich sehr, ja, sehr langsam bewegen können, womit sie ganz unterschiedliche Bewegungen machen können. Und ich kann mich in Recherchieren eigentlich, ich würde nicht sagen verlieren, weil das klingt schlecht, aber sehr lang und ernsthaft vertiefen und dann wirklich nicht stundenlang, aber wochenlang diese Tiervideos anschauen und all diese Details genau versuchen, in mich aufzunehmen.
Sie sind aber trotzdem in Ihrem Leben schon sehr viel gereist und Sie haben auch wirklich spektakuläre und exotische Reisen gemacht. Also vor vielen Jahren haben Sie mal ein Buch geschrieben, geschrieben über eine Reise. Das trägt den holländischen Titel Meisjes, Moslems en Motoren, also Mädchen, Muslime und Motorräder. Das war eine Reise 30.000 Kilometer mit dem Motorrad und einer Freundin Richtung Nahosten, Mittlerer Osten, Zentralasien. Und jetzt zuletzt waren Sie auch mit einer Freundin in Pakistan auf dem Motorrad.
Ja, ich wollte eigentlich unbedingt schon seit Jahren noch mal so eine größere Motorradreise machen und habe mich dann irgendwann realisiert, dass es wirklich 15 Jahre her war oder fast 20, dass es zwingend wieder Zeit war, mal so was Längeres zu tun. Wir sind dann abgereist Richtung Pakistan und Zentralasien. Wir wollten eigentlich von Kirgisistan bis Nepal fahren. Geopolitisch war das leider unmöglich, weil es zwischen Pakistan und Indien Spannungen gab und die Grenze zu hat. Wir sind dann länger in Pakistan geblieben und diese 5 Wochen, dass wir in Pakistan waren, haben mich eigentlich ziemlich beeindruckt, weil wir da angekommen sind und es war 15 Grad heißer als geplant. Also nicht 5 Grad, nicht 10 Grad, aber wirklich 15 Grad heißer. Und in einem Land mit über 600 Gletschern ist das wirklich ein Problem. Also wir haben jeden Tag eigentlich unsere Route ändern müssen, weil es entweder einen Erdrutsch oder eine Überschwemmung oder einen Flash Flood gab, weil ein Teil von der Weg einfach weg war oder weil ein halbes Dorf von Schlamm überflutet war. Und dann realisiert man sich plötzlich, wir können hier denken, ja, Klimakrise, gut, es war ein warmer Sommer, aber vielleicht ist es doch nicht so ein zwingendes Thema. Da war es wirklich in jedes Gespräch, das wir geführt haben, das Erste. Allen haben darüber geredet, an der Tankstelle, beim Mittagessen. Wirklich junge Leute, ältere Leute, allen haben gesagt, sowas wie dieses Jahr haben wir noch nie gesehen, das ist ein Riesenproblem. Und das finde ich interessant, dass man mal körperlich erfährt, was das bedeutet, Klimakrise.
Ja, also in unseren Nachrichten sind auch viele Berichte gewesen in den letzten Monaten, vielleicht 1-2 Jahren über enorme Überschwemmungen in Pakistan. Also ich meine, es hat es immerhin in unsere Medien geschafft, aber tatsächlich ist das persönliche Erleben ungleich krasser.
Das denke ich ja. Also sowieso, wenn wir solche Sachen im Nachrichten hören, wir haben dagegen einen Panzer aufgebaut und wir denken dann, ja, Pakistan ist ganz weit weg und ja, das ist für die Leute dort ist das ein großes Problem, aber ob uns das wirklich erreicht, und ob man es körperlich spüren kann, das ist doch wieder was anderes. Und entweder man geht hin, aber ich glaube auch, dass die Fiktion da was bringen kann. Weil ich glaube, dass Fiktion es möglich macht, durch diesen Panzer zu brechen. Weil man die Sachen nicht von außen anschaut, aber eigentlich durch die Augen von einer Figur in diesem Roman und deshalb auf andere Art näher dran kommt und das eigentlich eher nicht mit Intelligenz, aber mit Bauchgefühl begegnet. Man spürt durch die Augen von dieser Figur, was das bedeutet, wenn sowas auf jemanden zukommt. Und das ist, glaube ich, was Fiktion in dieser Zeit bringen kann.
Tatsächlich spielt die Klimakrise auch in Ihrem neuen Roman eine Rolle. Und es ist ein Feld, über das nachgedacht wird, auch wenn es in dem Fall jetzt nicht um Erdrutsche, Überschwemmungen oder so etwas geht, sondern um 20.000 nach Deutschland verschickte Elefanten, was eine leicht surreale Note natürlich hat. Bei Ihnen laufen die Elefanten durch Berlin. Es ist nicht so ganz klar, wie die da hingekommen sind, aber sie sind auf einmal da. Der Präsident von Botswana hat sie irgendwie hingeschickt. Und dann sieht man sie in der Spree baden und sie fressen sich durch den Tiergarten. Erstaunlich. Wie kamen Sie auf die Idee?
Ich habe es eigentlich nicht erfunden. Das ist meistens die Antwort, weil ich kann schlecht mit Sachen erfinden. Aber ich saß im Zug, ich war unterwegs auf einer Lesereise mit Trophäe und ich habe in die Zeitung tatsächlich gelesen, dass der Präsident von Botswana Deutschland 20.000 Elefanten angeboten hat, weil Deutschland das Gesetz für das Importieren von Elfenbein stringenter gemacht hat und er gehofft hat, dass er auf der Art dazu beitragen konnte, dass in Botswana weniger Jagdlizenzen für Elefanten vergeben werden. In Botswana fanden sie diese Idee nicht so toll, weil sie haben eigentlich zu viel Elefanten. Sie haben im Moment, ich glaube, 150.000. Und das ist ein Riesenproblem, weil natürlich dieses Großwild und die Bauern miteinander zurechtkommen müssen. Das gibt Konflikte. Und deshalb hat eigentlich den Präsidenten von Botswana gesagt, gut, ihr könnt 20.000 haben, wenn ihr so besorgt seid über das Wohlsein von Elefanten. Aber dann müssen die auch frei in Berlin rumlaufen können. Und in dem Moment, dass ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das ist doch eine ganz schöne Eröffnungsszene. Stell dich vor, der Bundeskanzler wacht auf, bald kommt die Wahl, er öffnet sein Fenster und da stehen 20.000 Elefanten in Berlin. Dann denkt man doch, Gott, was soll ich jetzt?
Genau, der Bundeskanzler, wir werden ihn gleich erleben und wir werden auch noch über das Thema Jagd und Tierschutz und Tierzahlen sprechen, genau. Denn das ist ja auch das Thema Ihres vorherigen Romans gewesen, also Jagd und Tierschutz. Hören wir doch erstmal in das Buch rein, damit wir einen Eindruck bekommen, wie das ist mit den Elefanten, die da eines Morgens herumlaufen und in der Spree baden und sich gegenseitig bespritzen. Wir hören erstmal ein kleines Stückchen auf Niederländisch, um einen kleinen Eindruck zu bekommen, insbesondere vom weichen Klang des Flämischen.
Ja, also auf Flämisch. Dag 1. De olifant staat aan de rand van de rivier. Aarzelend betast ze met de punt van haar slurf het water dat kouder is dan gewoonlijk. Even draait ze onwennig met haar oren en kijkt om zich heen, alsof ze iets of iemand zoekt. Ze stoot een zacht, diep gebrom uit, maar er komt geen antwoord. Opnieuw besnuffelt ze het wateroppervlak, ontkrult haar slurf helemaal, dompelt de tip onder en zuigt het koele vocht op. Werpt dan haar kop in haar nek, brengt de slurftip naar haar mond en drinkt gulzig. Zo blijft ze staan, met haar slurf in haar mond en haar ogen gesloten van genot achter de zacht trillende wimpers.
Dankeschön. Danke, Jaya Suters. Genau, und jetzt geht's weiter auf Deutsch. Etwas längere Passage vom Anfang.
Da machen wir es jetzt mal auf Deutsch. Es ist übrigens übersetzt von Lisa Menzing und ich sage immer, ihr habt alle Glück, weil die deutsche Fassung ist fast noch schöner. Tag 1. Der Elefant steht am Flussufer. Zögerlich prüft er mit der Rüsselspitze das Wasser, das kälter ist als sonst. Kurz lässt er unbehaglich die Ohren rotieren und schaut sich um, als würde er irgendwas oder irgendwen suchen. Er stößt ein leises, tiefes Grollen aus, erhält aber keine Antwort. Erneut widmet er sich dem Wasser, beschnüffelt die Oberfläche, entrollt seinen Rüssel vollständig, taucht die Spitze unter und saugt die kühle Flüssigkeit auf. Wirft dann den Kopf in den Nacken, führt die Rüsselfinger zum Mund und trinkt gierig. So bleibt er stehen, mit der Spitze im Mund und genüsslich geschlossenen Augen hinter den sanft zitternden Wimpern. Sein Körper entspannt sich, er beugt ein Knie, lehnt lässig auf dem linken Fuß. Die aufgehende Sonne färbt das Tier gelbgrau ein. Nur die Stellen, an denen die Haut nass ist, setzen sich dunkel vom Rest ab. Die Wassertropfen, die aus dem Mundwinkel spritzen, glitzern im Sonnenlicht. Dann erstarrt der Elefant für ein paar Sekunden, lässt den Rüssel fallen und saugt die Luft ein. Ein unbekannter Geruch weht ihm entgegen. Auf der Suche nach dem Ursprung hebt er den Rüssel etwas weiter hoch. Die dunkle, nasse Spitze bewegt sich forschend umher. Im Gegenlicht zeichnen sich die langen Haare auf der Haut und am Kinn deutlich vor dem hellgrauen Himmel ab. Plötzlich dreht er den Kopf. Da! Bedrohlich und erhaben richtet er sich auf, spreizt die Ohren und blickt zur anderen Uferseite, aus dessen Richtung der Geruch kommt. Der Geruch und das Geräusch sich nähernder Schritte. Der Mann auf der anderen Seite sieht ihn nicht. Angetrunken und selbstverliebt schreitet er die Uferpromenade am Wasser entlang. An der Flusskrümmung bleibt er stehen. Obwohl noch nichts in Stein gemeißelt ist und er weiß, dass er sich zu früh freut, übermannt ihn ein grenzenloser Siegestaumel. Er angelt sein iPhone aus der Innentasche des Jacketts, entsperrt es und streckt den Arm aus, um ein Selfie zu machen. Bemerkt dann, dass sein Krawattenknopf locker ist, lässt das Handy wieder sinken und macht ihn fest. Ordnung ist nicht nur das halbe Leben, sondern stellt auch den kürzesten Weg zur Macht dar. Davon ist er überzeugt. Wieder richtet er die Kamera auf sich selbst und schaut in die Linse. Diesmal ist er mit dem Anblick zufrieden. Er fährt sich ein letztes Mal durch die Haare, verzieht das Gesicht zu einem selbstgefälligen, triumphierenden Lächeln und kneift die Augen halb zu. Ein Tipp seines Medientrainers. Wirkt sympathischer. Dann betätigt er den Auslöser. Hinter ihm glänzt die Glaskuppel des Reichstags im Licht der aufgehenden Sonne. Wenn das, was der Journalist ihm da eben erzählt hat, stimmt, ist es nur noch eine Frage der Zeit. bis er da drinnen das Sagen hat, statt lediglich toleriert zu werden, dann ist die gleißende Kugel sein Spielball und der weiße Kubus des Bundeskanzleramts, der in der Ferne über seine linke Schulter hervorlugt, sein zukünftiges Büro. Er lässt das Mobiltelefon wieder in die Innentasche gleiten und geht weiter am Wasser entlang. Vor seinem geistigen Auge sieht er sich schon auf dem Balkon der 7. Etage stehen, mit Blick über die ganze Stadt, die ihm gehört. Ihm und die anderen Deutschen. Als er am ARD-Hauptstadtstudio vorbeikommt, grinst er voller Vorfreude. Tja, sie werden ihn wohl bald anrufen und einladen müssen. So ein Ergebnis kann nicht ignoriert werden. Fast am S-Bahnhof angekommen, fällt sein Blick auf zwei unter der Eisenbahnbrücke schlafende Obdachlose. Die behelfsmäßige Plane, die sie vor dem unter den Brücke durchpfeifenden Wind beschützen soll, hat sie gelöst und flattert wie ein verzweifelter Vogel über ihren Köpfen. Mit bösartiger Freude kickt Holger Fuchs eine ihrer leeren Bierflaschen weg. Laut klimpernd zerschellt sie an den Brückenpfeilern. Aufgewacht, Leute! Jetzt weht ein neuer Wind in Deutschland und zuallererst werden wir die Stadt durchfegen. Ihr könnt schon mal einpacken. Von Lärm alarmiert, dreht sich einer der Männer um und richtet sich halb auf, bereit, sich selbst und seine Habseligkeiten zu verteidigen. Fuchs geht schnell weiter und läuft beschwingt die Treppe hoch, gerade rechtzeitig, um in die einfahrende S-Bahn zu springen, die ihn in weniger als 20 Minuten nach Hause bringen wird. Bundeskanzler Hans-Christian Winkler weiß nichts von all dem. In seinem Haus am Wannsee verlief der Start in den Tag genauso ruhig wie immer. Als der Wecker klingelte, ist er sofort aufgestanden, ohne die Schlummertaste zu betätigen, hat sich rasiert, geduscht und angezogen und betritt jetzt in Hemd die Küche, wo seine Frau gerade frischen Kaffee auf den Tisch stellt. Neben seinem Teller liegen die Tageszeitungen. Er legt viel Wert darauf, sie in Papierform zu lesen und nicht einfach auf seinem Smartphone durch die Überschriften zu scrollen. Winkler glaubt an Gründlichkeit. Gründlichkeit und Routine. Solange man alles, was davon abweicht, schnell genug wieder in die geordneten Bahnen lenkt, bleibt die Welt auf Kurs. Und das Leben somit auch. Während er sich Kaffee einschenkt, zieht er die erste Zeitung zu sich. Zufrieden entdeckt er sich auf der Titelseite. Ein Foto seiner ruhigen und entschlossenen Ansprache vor dem Parlament. Der Bundestag hat sein Elfenbeingesetz mit deutlicher Mehrheit verabschiedet und damit die Bedingungen für den Import von exotischen Jagdtrophäen beträchtlich verschärft. Eine Maßnahme, an der niemand Anstoß nehmen sollte, die er den Grünen aber als Gefallen verkaufen kann, damit sie im Gegenzug die Bauern mit neuen Stickstoffsteuern nicht so sehr malträtieren. Eine Hand wäscht die andere. Das zeichnet nun einmal einen guten Führungsstil aus. Er überfliegt den Artikel. Das Foto ist zwar kleiner als er hofft, aber im Text kommt er gut weg. Schutz bedrohter Tierarten, damit punktet man immer. Er trinkt einen Schluck Kaffee und schlägt die Zeitung auf. Seine Hand bleibt in der Luft hängen. Eine ganze Doppelseite, auf der die aktuellen Umfrageergebnisse analysiert werden. Und auch ohne sie zu lesen, erkennt er schon an die Grafik, dass seine Partei alles andere als gut abschneidet. 10 Kilometer nordöstlicher öffnet Holger Fuchs auf seinem Tablet die gleiche Zeitung mit einem Klick und betrachtet die Grafik. Auf seinem Gesicht ist unverhohlener Triumph abzulesen. Während er weiterliest, tastet er nach seinem Smartphone, das zum Aufladen auf der Küchenzeile liegt. Jetzt hält ihn nichts mehr davon ab, das Selfie zu posten. Schnell tippt er seinen Status ein. Zuerst übernehmen wir den Reichstag und dann das Bundeskanzleramt. Ohne genau hinzusehen, tippt er auf Foto hinzufügen und scrollt durch seine Galerie zu dem Bild von heute Morgen. Aber bevor er es hochlädt, zoomt er noch einmal ran, um sicherzugehen, dass er zwar kämpferisch, aber nicht zu verbissen aussieht. Image ist alles. Jeder Fehler kann fatal sein. Und dann sieht er es. Unter der Fußgängerbrücke am Spreeufer, die Osten und Westen verbindet, steht ein Elefant. Kein Kunstwerk, keine Statue, sondern ein echter afrikanischer Elefant in Angriffshaltung. Dieser verfickte KI. Wütend schiebt er das Tablet zur Seite und ruft seinen Social Media Manager an. Mein Handy wurde gehackt, ein Deepfake. Wie kann das sein? Am Wannsee versucht Frieda Böhmwinkler unterdessen, ihren Mann zu beruhigen, der deprimiert die Zeitung anstarrt und mit Daumen und Zeigefinger seine Augenbrauen massiert, was er öfter tut, wenn er sich Sorgen macht. In dem Moment klingelt sein Handy. Er wirft einen Blick auf den Bildschirm und seufzt. Da fängt schon an. Winkler trägt seine Tasse zur Spüle und nimmt den Anruf entgegen. Otto, guten Morgen. Naja, was heißt schon gut? Viel schlechter hätte der Tag ja gar nicht anfangen können. Was sagst du? Ein Elefant? Im Spreebogenpark? Ist das ein Scherz?
Danke, Jayas Jutas, für diese Lesung vom Anfang des Romans, Das Geschenk. Sie hören einen Mitschnitt aus dem Naturkundemuseum Schloss Rosenstein, eine Kooperation mit dem Literaturhaus Stuttgart und SWR Kultur. Ja, die Elefanten sind da und es sind auch mehr, als man am Anfang denkt und als Bundeskanzler Hans-Christian Winkler vermuten möchte. Der wohnt draußen am Wannsee und hat noch gar nicht mitbekommen, welches Ausmaß diese Elefanteninvasion da wirklich hat. Das politische Berlin wird bei Ihnen im Roman ganz schön aufgeschreckt. Es klingt, als hätte es Ihnen Spaß gemacht, die deutsche Politik so ein bisschen aufzumöbeln.
Es hat mich eigentlich sehr viel Spaß gemacht, ja. Und ich glaube, deshalb habe ich diesen Buch auch teilweise geschrieben. Die Trophäe war hart, auch zum Schreiben. Das ist kein leichtes Buch zum Lesen, aber das war auch für mich nicht so leicht, mehrere Jahre mit dieser Hauptfigur Hunter White zusammenzuleben. Und ich dachte, ich kann mich auch mal was Leichteres gönnen, wir können auch mal lachen. Das heißt aber nicht, wir müssen nicht wirklich nachdenken, während wir lachen. Also deshalb diese Polizatire.
Genau, der vorherige Roman Trophäe, da ging es um den Amerikaner Hunter White, der nach Afrika ging auf Großwildjagd. Der wollte Nashorn jagen, er wollte seine Big Five abschließen, könnte man sagen. Zu den Big Five gehört Elefant, Büffel, Löwe, Leopard und Nashorn, ja. Nicht wahr? Na, genau, und dann weitet sich das noch aus auf die Big Six. Dann wird auch ein Mensch gejagt und dieser Mensch ist ein Afrikaner und das ist in einem sehr harten Stil geschrieben, so Hemingway-artig wurde mal gesagt. Ne? Das Geschenk ist eine Satire, es berührt ähnliche Themen und trotzdem hat es was Leichtes. Gehören diese beiden Romane für Sie zusammen?
Irgendwie schon. Also ich glaube eigentlich, man konnte denken, das eine ist eine Art von Spiegel von das andere. In Trophäe ist es so, dass ein europäisches oder ein westliches Element Hunter White Richtung afrikanisches Kontinent reist und das endet wie so oft in eine Tragödie. Jetzt kommt ein afrikanisches Element Richtung Europa. Ich würde nicht sagen, dass es eine Komödie wird, aber man konnte doch sagen, dass es auf jeden Fall leichter ist. Und von dem Rest teilen sie sich natürlich das gleiche Thema. Es fängt damit an, dass wir uns immer noch auf neokoloniale Art ja eigentlich in alles einmischen, in dieses afrikanische Kontinent und dass das Konsequenzen hat. Und hier kommen die Konsequenzen ganz deutlich in Form 20.000 Elefanten an.
Aber würden Sie sagen, es ist falsch, solche Gesetze zu erlassen? Also es geht da um den Handel mit Elfenbein. Also Elfenbein darf nicht mehr eingeführt werden oder nur in Ausnahmefällen. Das ist doch eigentlich gut, oder? Die Elefanten zu schützen, Wildtiere zu schützen.
Ob es jetzt gut oder schlecht ist, es ist immerhin so, dass ich denke, dass es nicht an uns ist, zu bestimmen, was in Innenpolitik von afrikanischen Ländern passiert. Und es ist wieder eine Art, wo wir versuchen, uns einzumischen und auch wieder Sachen so zu arrangieren, dass die Konsequenzen nicht auf uns zutreffen. Natürlich ist Artenschutz eine schöne Sache und natürlich ist ein besseres Verhältnis zwischen Menschen und Natur und ein besseres Gleichgewicht in diese Sachen sehr wichtig. Aber wir haben es bei uns auch sehr ungern. Wenn hier mal ein Schaf von einem Wolf gefressen oder sogar angeknabbert wird, dann ist gleich die Hölle los. Wenn wir bestimmen, dass in Botswana plötzlich die Hälfte von dieses Land zu Naturschutzgebiet worden muss, dann hat das für die Bauern dort auch große Konsequenzen. Und Damit rechnen wir dann am liebsten nicht. Also wir outsourcen eigentlich alles, was naturmäßig gemacht werden muss, weil wir das sehr wichtig finden, solange wir davon keine problematischen Konsequenzen unterfinden. Und das finde ich viel schwieriger. Und das ist natürlich viel breiter als diesen Elfenbeingesetz, das stringenter oder nicht stringenter wird.
Im Roman wird irgendwann, weil der Bundeskanzler Hans-Christian Winkler dann doch irgendwann versteht, dass hier ein Problem vorliegt, wird eine Ministerin für Elefantenangelegenheiten berufen. Die heißt Hannelore Hartmann und sie ist eine geradlinige und tatkräftige Schwäbin. Was wünscht sie sich? Welchen Systemwechsel strebt sie an?
Was Hannelore Hartmann eigentlich tut, glaube ich, ist die Elefanten nicht als ein Problem anschauen, aber als eine Chance vor Veränderung. Und das ist natürlich eine ganz andere Sache, ein Problem anzuschauen, weil man denkt, gut, hier passiert was, das bringt uns aus unserer normalen Art von Handeln und Leben. Versuchen wir jetzt, dieses Problem so zu organisieren, dass wir weitermachen können, wie wir immer gemacht haben und dass das Problem irgendwie reingeschoben wird. Oder denken wir mal in diesen komplett neuen Gedankenraum nach, out of the box, wie wir zusammen zurechtkommen können. Und sie denkt, eigentlich konnte diese Elefante-Krise, wenn man das dann so nennen will, den Anfang sein von ein neues ökologisches Gleichgewicht, wo Menschen und Tieren auf eine andere Art miteinander zusammenleben, wo Natur wieder mehr Platz kriegt und wo wir vielleicht die Klimakrise lösen können, weil wir nicht nur 4 Jahre weiterdenken, aber eigentlich mal 3 Generationen.
Mhm. Tatsächlich machen Sie einen großen Raum auf, politisch anders zu denken. Leider wird sie sich nicht so richtig durchsetzen können, aber die Gedanken sind da und die streuen Sie natürlich auch in die Köpfe Ihrer Leserinnen und Leser. Sie schreiben ja viel über Tiere hier, aber eben auch mindestens genauso viel über Menschen, vielleicht sogar über Menschen noch mehr. Ich habe mich gefragt, in letzter Zeit ist Nature Writing ja sehr, sehr en vogue. Es wird sehr viel über Natur geschrieben, sehr genau beobachtet. Es gibt einen Preis für Nature Writing. Aber Ihre Romane sind nicht Nature Writing, würde ich sagen, weil da dann doch die Position der Menschen eigentlich im Vordergrund steht, oder? Der Mensch, der das Tier anschaut.
Ich denke schon. Also über Trophäe konnten wir zweifeln, weil das, glaube ich, beide Seiten anschaut. Also man sieht natürlich alles durch den Blick von diesem Jäger, aber diesen Jäger ist komplett fasziniert von der Natur und hat ein ganz nahes Verhältnis dran. In das Geschenk wird doch eher der Mensch als Tierart angeschaut.
Ja, Frau Sjotas, warum haben Sie denn die Elefanten eigentlich nach Berlin geschickt? Also ich verstehe, dass es mal diese Meldung gab, der reale Präsident von Botswana wollte 20.000 Elefanten nach Berlin schicken. Aber das bedeutet ja nicht, dass man das auch genauso übernehmen muss. Warum haben Sie die Elefanten nicht nach Brüssel geschickt? Ich meine, da werden doch die europäischen Gesetze gemacht. Und Sie wohnen ganz in der Nähe, Sie kennen die Stadt auch gut.
Also es gab dieses Angebot nicht nur in Deutschland, es gab es eigentlich auch noch an England. Ich weiß auch nicht warum, aber an die Engländer haben sie nur 10.000 angeboten. Ich fand es ein bisschen gierig. Ich habe dann kurz gedacht, ich kann sie auch nach London schicken, aber dann dachte ich, Elefanten und Brexit, das sind ganz viele Probleme, so wild muss ja nicht sein. Brüssel war auch möglich gewesen, bei uns war es auch interessant gewesen, weil dann hat man natürlich gleichzeitig denken können, ja, wer muss sich dann um diese Elefanten kümmern? Ist das belgische Materie oder ist das flämisch oder sollen die Französisch Sprechenden das machen oder vielleicht die Deutsch Sprechenden, können wir sie dorthin schicken? Aber irgendwie fängt ein Buch bei mir immer mit einem Bild an. Und das allererste Bild, das ich vor Augen hatte, wenn ich dieses Zeitungsstück gelesen hatte, eigentlich quasi direkt, war ein Bild, wo der Bundeskanzler nackt, aber davor gibt es einen Grund, ich kann es erklären, mit seiner Frau, auch nackt, auf dem Balkon vom Bundeskanzleramt steht und sie schauen Berlin an. Es ist dunkel, da dröhnt ein Gewitter, der Himmel ist so ein bisschen violett gefärbt. Man sieht einen Fernsehturm, komplett von Kletterpflanzen überwachsen. Da stehen Elefanten in Spree, es ist Vollmond. Und ich dachte, ja, dann kann es nur noch Berlin sein, weil dieses Bild saß so fest in meinem Kopf, dass ich dachte, ich will unbedingt diese Szene schreiben. Und dann musste ich mich nur noch ein Buch ausdenken, das zu dieser Szene geführt hat. Das war komplizierter.
Tatsächlich kommt die Szene auch vor im Buch. etwas weiter hinten. Also es führt wirklich darauf zu. Lassen Sie uns ganz kurz noch ein bisschen über Flandern reden und auch über die Gegend, wo Sie leben, vielleicht auch über Brüssel und das Schreiben im flämischen Teil des niederländischen Sprachraums. Also Sie leben im Städtedreieck Antwerpen, Brüssel, Gent. Ist richtig?
Oder? Ja, aber das ist alles unwichtig, weil Belgien ist so klein, dass man da eigentlich, also in einer halben Stunde überall ist.
Überall ist. Ja. Aber trotzdem irgendwo dazwischen, haben Sie eine Lieblingsstadt in Flandern?
Ja, das ist eine schwierige Frage, auch weil Gent und Antwerpen seit 1585 ungefähr so irgendwie darüber diskutieren, was die schönste Stadt ist. Ich mag Gent sehr, das ist eine sehr angenehme, sehr schöne Stadt, aber ich mag Antwerpen auch. Das ist eine große Hafenstadt, das hat einen etwas höheren Puls. Kulturell ist in beide Städte sehr viel los. Also ich mag beides, ich bin da eigentlich überall glücklich, würde ich sagen.
Aber wenn ich Sie frage, welche dieser drei Städte ist Ihre Lieblingsstadt und Sie sprechen über Antwerpen und Gent und über Brüssel nicht, das habe ich natürlich sofort gemerkt. Wie ist es mit Brüssel? Mit Brüssel haben Belgier so ein bisschen ein Problem oder?
Nee, gar nicht. Was ich an Brüssel sehr mag, ist, dass die Stadt zweisprachig ist, weil das Blöde an Belgien ist, es konnte unseren Reichtum sein, dass wir ein dreisprachiges Land sein. Aber statt daraus einen Grund von Freude zu machen, leben wir vor allem kulturell eigentlich Rücken an Rücken. Wir kennen einander ganz schlecht. Ich begegne meine französischsprachige Schriftstellerkollegen eigentlich fast nie. Und das ist schade. Mein Buch muss einen Umweg über Paris machen, bevor es ins französisch sprechende Landesteil von Belgien gelesen wird. Das ist sowas von schade. Dass ich Brüssel nicht so mag, ist vielleicht, weil ich es persönlich eine Nummer zu groß finde. Ich habe da studiert, ich war da gerne, aber zum Wohnen finde ich es ein bisschen, also ich mag es eigentlich lieber einen Ticken kleiner.
In Brüssel werden Französisch und Niederländisch gesprochen, aber doch mehr Französisch, ne? Deutlich mehr. Sprechen Sie auch Französisch? Ja, wie ist Ihr Französisch?
Mein Französisch war ganz gut, wenn ich 20 war, weil das eigentlich sicher, wenn ich in der Schule war, noch zweite Sprache war. Wir lernen das alle und wir können das auch alle ziemlich gut. Das Problem ist, wir benutzen es eigentlich sehr wenig, genau weil wir miteinander so oft nicht in Kontakt kommen. Und wenn man in Brüssel miteinander in Kontakt kommt, dann reden wir eigentlich miteinander Englisch, was natürlich komplett ein Blödsinn ist. Also eigentlich, inzwischen bin ich eigentlich entspannter auf Deutsch.
Und Deutsch, war das auch Teil Ihres Sprachunterrichts an der Schule?
Deutsch ist ein Wahlfach für uns. Ich hatte es nicht, weil ich zu viel Mathe hatte.
Gut.
Weiß ich nicht.
Das ist beeindruckend. Also wenn Sie, Sie sagten gerade, wenn Sie die französischsprachigen Leser in Belgien erreichen wollen, also die Wallonen, dann muss es über Paris gehen, weil in Paris sitzen die französischen Verlage, ja. Die französischsprachigen Verlage. Andersrum ist es aber auch so, oder? Denn die niederländisch schreibenden Flamen orientieren sich auch eher nach Amsterdam, wo die großen niederländischsprachigen Verlage sitzen, oder?
Ja, und das auch ist ihrer. Eigentlich auch wieder sehr, sehr schade, dass es inzwischen in Flandern kaum noch literarische Verlage gibt. Was heißt, dass quasi alle Schriftsteller einen Verlag in Amsterdam haben, von dort wieder, also eigentlich über die holländische Grenze wieder ins eigene Land hineinkommen und immer wieder denken, ja, dann werde ich auch in die Niederlande gelesen. Das ist immerhin eigentlich nicht so. Das dauert doch ziemlich lang, bevor man als belgischen Autor auch im Holland gelesen wird. Andersrum ist es so, dass wir immer denken, ah, die Holländer, die lesen wir gerne. Also das ist auch nicht komplett in Gleichgewicht.
Ah ja. Ihren Roman oder Ihre Romane haben Sie auf Niederländisch geschrieben, so steht es vorne drin. Lisa Mensing hat sie aus dem Niederländischen übersetzt. Aber gibt es flämisches Niederländisch, aber mit gewissen eigenen Worten? Gibt es in Ihren niederländischen Texten oder niederländischsprachigen Texten auch flämische Einflüsse sprachlicher Art?
Das ist immer so eine Sache, wenn man einen Verlag in Amsterdam hat. Also eigentlich ist das die gleiche Sprache. Wir haben eine leicht andere Aussprache. Manchmal gibt es mal ein Wort, das unterschiedlich ist, aber eigentlich verstehen wir einander ganz gut. Aber die holländischen Verlage sind da leicht empfindlich. Die haben es doch gerne, dass so ein bisschen korrigiert wird und dass die Worte, wovon sie immer denken, die werden in den Niederlanden ganz schlecht verstanden, dass die dann rausgeholt werden. Ich versuche da immer so viel wie möglich zu behalten. Dann wird die Sprache nur reicher.
Ihr Verlag in Amsterdam heißt Querido, Querido Verlag. Das ist ein großer Name, auch ein großer Name für die deutsche Exilliteratur. Nach 1933 haben viele deutsche Autorinnen und Autoren die aus Deutschland vertrieben worden sind, bei Querido publiziert. Das ist wirklich ein wichtiger Verlag auch für uns. Die Manns haben da publiziert, Anna Segers, Adorno, Horkheimer, Josef Roth und so weiter und so fort. Es gibt ein schönes Buch über den Querido Verlag. Bettina Baltschew, eine Kollegin vom MDR, hat ein sehr schönes Verlagsporträt vor einigen Jahren über den Querido Verlag geschrieben. Und sie publizieren auch in diesem Verlag mit diesem wohlklingenden Namen. Da ja sehr viel Exilliteratur da früher erschienen ist, könnte man sich ja auch vorstellen, dass die besonders viel Feingefühl haben, was sprachliche Besonderheiten angeht.
Das konnte man so sehen, ja. Das konnte einen guten Grund sein.
Es ist auch viel Zeit vergangen seither. Aber sind Sie stolz auf den Verlag?
Ich bin sehr stolz, ja. Irgendwann habe ich Verlag gewechselt, weil das Verlag, wo ich war, aufgehört hat zu existieren. Und es gab mehrere Optionen und ich habe dann eigentlich Querido ausgewählt, weil die mir gesagt haben, für uns ist es nicht wichtig, dass deine Bücher gut verkaufen. Und das klingt sehr widersprüchlich, dass man dann denkt, dieses Verlag will ich unbedingt auswählen. Aber das war für mich wichtig, weil sie gesagt haben, künstlerisch kannst du kompromisslos machen, was du wichtig findest. Wir glauben dran, dass es sich vielleicht jetzt nicht verkauft, aber irgendwann schreibst du was, wovon wir denken, das wird ein Roman, der gelesen wird. Und deshalb, glaube ich, sind sie jetzt auch so glücklich, dass es mit Trophäe passiert ist. Meine anderen Romanen waren einen Ticken experimenteller, das hat Zeit gebraucht. Und inzwischen läuft es gut, aber dass man als Autor von einem Verlag die Chance kriegt, dass es nicht gleich erfolgreich sein muss, dass es nicht gleich viel verkaufen muss, dass viel verkaufen vielleicht auch nicht das Wichtigste ist, dass man auch eine Art von Schreiben oder eine Art von Literatur einen Platz in diese literarische Landschaft gibt, nur weil man denkt, dass es wichtig ist, dass das geschrieben wird oder dass es interessant als Experiment, dass das geschrieben wird, das finde ich ein Grund, bei Querido zu sein.
Sie haben tatsächlich schon sehr viel Unterschiedliches geschrieben. Also wir kennen auf Deutsch nur diese beiden Romane, aber Sie haben auch Reiseliteratur geschrieben, Sie haben Kinderbücher geschrieben, Sie haben für Oper geschrieben, für Musiktheater, das haben Sie schon erwähnt. Wie würden Sie es selbst beschreiben, diese vielen unterschiedlichen Dinge? Gibt es sowas wie den Kern Ihres Schreibens? Gibt es Stellen, wo sich diese vielen unterschiedlichen Texte, auch Textformen, Textarten überlappen und Sie sagen, ja, das bin ich. Das ist der Kern meines Schreibens.
Mit Sicherheit. Man könnte denken, ja, das ist doch alles komplett unterschiedlich und wieso gehört das zusammen und kannst du nicht dich irgendwann für etwas so entscheiden, dann ist das Antwort von mir immer nein, weil ich glaube, dass alles zusammen ist eigentlich ein Ding. Das gehört zu meiner Persönlichkeit. Also es fängt bei mir an. Das heißt, die Themen, die ich wichtig finde, dieses Nachdenken über unsere Gesellschaft, dieses Spielen mit Form und Stil und damit experimentieren, für jede Geschichte einen korrekten Form suchen, weil manchmal gibt es Geschichten, die können eigentlich nur eine Oper sein oder die können nur ein Roman sein. Das ist auch nicht, dass man es austauschen kann und denken, oh, das ist eine schöne Idee, das kann dann genauso gut das oder das sein. Ich glaube, dass jede Geschichte hat eine Form, die am besten dazu passt. Also es gibt für mich auf jeden Fall durchgehende Linien in all diese Sachen. Und ja, ich denke halt sehr gern nach über die Welt, worin ich lebe und worin wir allen leben und zusammenleben. Und Aspekten davon findet man in alles, was ich schreibe, ob es jetzt ein Kinderbuch ist oder eine Oper.
Würden Sie sagen, dass Sie als Autorin auch flexibel sind und wandelbar?
Ich spiele halt gerne rum und ich finde jedes Experiment interessant. Ich bin eigentlich immer von Neugier angetrieben und ich arbeite sehr gerne alleine, aber ich finde es auch schön, etwas zusammen mit anderen Künstlern zu machen. Deshalb zum Beispiel mache ich so gerne Oper, weil man da lernen muss, miteinander zusammenzuarbeiten. Man hat Bühnenbild, man hat Regie, man hat die Musik, die ganz, ganz wichtig ist. Und ja, natürlich ist der Text wichtig, aber man muss einander Platz geben. Und dieses Zusammenarbeiten, das erreichert auch. Manchmal ist es auch sehr interessant, dass man so einen Rahmen kriegt, worin man arbeiten muss. Ja, aus praktischen Gründen zum Beispiel bei Drehbüchern gibt es das sehr oft. Man hat aus praktischen Gründen ganz viele Einschränkungen und man muss in diesen Rahmen versuchen, so kreativ wie möglich zu sein. Und das mag ich eigentlich sehr, dass man ja auf der Art gefragt wird, mal anders zu denken. Deshalb wollte ich auch nach Trophäe auf jeden Fall nicht nochmal einen Roman in der gleichen Stil schreiben. Ich verstehe schon, ein Verlag hat das immer sehr gerne, weil sie denken, das ist von Publikum auch interessant, wenn man so nochmal sowas machen kann. Und dann denke ich, nein, ich will unbedingt was komplett anderes machen. Und das Thema war ähnlich, aber ich konnte stilistisch etwas komplett anders machen.
Beide Romane spielen nicht in Belgien und die Hauptfiguren sind auch keine Belgier. Haben Sie andere Texte geschrieben, in denen Belgien selbst eine größere Rolle spielt?
Ich denke mal ganz schnell nach, aber eigentlich, ich fürchte, nein.
Interessant.
Ja. Also ja, ich habe sehr lang als Journalistin gearbeitet und ich habe auch sehr viele Essays und Columns geschrieben, wo ich mich tatsächlich beschäftigt habe mit belgischen Problemen, die belgische Literaturszene, belgischen Politik, solche Sachen. Und ich denke wahrscheinlich genau darum versuche ich in meiner Fiktion ein bisschen anders oder breiter zu denken. Sehr oft liege ich auch nicht fest, wo es sich abspielt. Nur bei dieser Polizatire dachte ich, das funktioniert einfach besser, wenn man genau weiß, wo man ist und ein genaues Bild hat, weil die ganze Sache fängt schon komplett magis realistisch an. Die Elefanten poppen wie Pilzen in Berlin auf. Das funktioniert nur, wenn der Kontext sehr deutlich und realistisch ist.
Da beide Romane was mit kolonialen Strukturen zu tun haben, postkolonialen Strukturen, auch Belgien hat ja eine starke Kolonialgeschichte. Und so nach der Berliner Kongo-Konferenz wurde der Kongo zum Privatbesitz des damaligen belgischen Königs, König Leopold. Danach folgten viele Gräuel, es ging um Kautschuk und so etwas. Wie ist das mit der Kolonialgeschichte heute in Belgien? Wie denkt man darüber nach? Wird viel darüber gesprochen?
Da wird in den letzten Jahren tatsächlich sehr viel drüber gesprochen. Das hat auch ein bisschen Zeit gebraucht. Wenn ich in der Schule war, war das so ein Thema, wo man in anderthalb Stunden durch war. Da wird dann so kurz gesagt, ja, wir hatten da mal was, das hieß Kongo, dann war was mit Herr König. Das war alles sehr unschön und inzwischen ist gelöst, Joe. Und das war's dann. Und vor 15 Jahren hat man sich irgendwie realisiert, dass das doch komplizierter ist und dass man wirklich auch drüber reden muss. Das ist natürlich ein großes Trauma an beide Seiten, glaube ich, worüber ungern geredet wird. Aber man kann auch nicht dran vorbeischauen. Die Hälfte von Belgien ist eigentlich mit Gelden aus den Kolonialzeiten gebaut. Man hat das Bahnhof in Antwerpen, man hat die Promenade in Ostende am Meer, man hat die Statuen, die überall noch im Straßenbild stehen. Man kann nicht dran vorbeischauen. Und dann gab es zwei große Dokumentarserien im Fernsehen, und ich glaube, dass die tatsächlich irgendwann dieses Gespräch geöffnet haben, gesellschaftlich. Und das war sehr spät und sehr nötig.
Es gibt auch ein großes Kongo-Buch von David van Rijbroek, ein Kollege von Ihnen, also Autor, Journalist, Historiker auch aus Flandern. Das Buch, das Kongo-Buch ist auch auf Deutsch erschienen, es ist bei Suhrkamp erschienen. Wird auch über den Kongo und die belgische Kolonialzeit publiziert, ja?
Ja, das war, glaube ich, das allererste, also das war so das Basiswerk, wo jemand das mal ganz genau angeschaut hat und das war dann plötzlich auch ein großes Ding, diesen Buch. Und dann konnte man gar nicht mehr daran vorbei, weil dann hat jemand sich wirklich damit beschäftigt, da reinzutauchen und darüber zu schreiben und zu reden. Und irgendwie finde ich es ein Ticken komisch, er hat es auch jetzt über Indonesien gemacht. Die Holländer hatten es auch selber machen können. Es ist ein bisschen komisch, dass ein Belgier das für die Holländer machen muss.
Ja, stimmt. Revolutie heißt das Buch, ist auch ein viel Oral History. Das ist seine Art des Recherchierens. Ein sehr gutes und auch sehr dickes Buch, genau. Er hat es für die Holländer gemacht, ihre Indonesien-Geschichte aufzuarbeiten. Kommen wir nochmal zurück zum Roman. Die Elefanten sind da und sie pflanzen sich fort. Also sie werden mehr. Wir lernen, dass eine Elefantenschwangerschaft 22 Monate dauert. Das ist sehr, sehr lange. Aber irgendwann kommen sie dann, die kleinen Elefanten. Und die sind natürlich wahnsinnig süß, aber es werden immer mehr. Und wir hören jetzt nochmal eine Lesung von einer Elefantengeburt mitten auf der Straße.
Wir sind inzwischen bei Tag 245 angekommen. Unruhig dreht sich die Matriarchin um die eigene Achse, läuft ein paar Schritte von der Herde weg und wendet sich dann wieder ihre Artgenossen zu. Die anderen Elefanten folgen ihr, grollend, trompetend. Die Nervosität nimmt zu. Die Tiere drängen einander fast zur Seite, um so nah wie möglich an sie heranzukommen, vorne zu stehen. Aber warum? Wobei? Plötzlich ploppt zwischen den Schenkeln der Elefantenkuh ein weißer Sack hervor, so groß wie ein aufblasbarer Wasserball. Das mächtige Weibchen macht noch einen Schritt, diesmal rückwärts, als wollte sie das Ding abschütteln, davonlaufen. Der Ball wird zu einem großen Ballon, der unter ihrem Bauch hängen bleibt. Etwas reißt, bräunliche Flüssigkeit ergießt sich auf die Erde, als würde ein Eimer ausgekippt. Die anderen Elefanten drängen nach vorne. Dann, plötzlich, schießt das Ding aus ihrem Körper und fällt zwischen ihre Füße auf den Boden. Blut strömt ihre Beine herunter. Sie schreckt weiter zurück. Die anderen Weibchen stürzen zu dem weißen Ding. Dass es nicht zertrampelt wird, kommt einem Wunder gleich. Dutzende bleischwere Füße laufen daran vorbei und schreiten darüber hinweg. Scheinbar achtlos, aber keiner berührt es. Jetzt nähert sich auch die Elefantenkuh wieder. Mit ihrem plumpen Fuß versucht sie, ganz behutsam den Beutel umzudrehen. Eines der anderen Weibchen schiebt seinen Rüssel darunter, hebt die Rückseite an. Einem dritten Tier gelingt es, mit der Rüsselspitze einen Streifen vom Ballon zu reißen. Ein grauer Fleck wird sichtbar. Etwas wird befreit. Ein Fuß? Jetzt geht's schnell. Die Herde hat's eilig. Sieben Rüssel reißen perfekt aufeinander abgestimmt gemeinsam die Membran in Fetzen. Und plötzlich liegt es dort. Ein kleiner, grauer Babyelefant. Doch noch ist der Stress nicht vorüber, denn das kleine Tier macht keine Anstalten aufzustehen. 100 Kilo Hilflosigkeit liegen reglos im Gras. Mehr Getrampel, mehr Geschiebe. Ein Rüssel berührt das Ohr des Kleinen. Die membranartigen Häute lösen sich vom Köpfchen und schlagen unbeholfen hin und her. Ein Weibchen zieht mit dem Fuß den Hintern zu sich und versucht, das Neugeborene auf den Bauch zu drehen. Doch es kann das Gewicht nicht halten und rollt wieder zur anderen Seite. Eine andere Tante fängt es auf und drückt es mit ihrem Rüssel zurück in die Mitte. Ein drittes Tier hält gerade noch rechtzeitig den Rumpf im Gleichgewicht. Vorsichtig zwängt die Mutter ihre Rüssel zwischen die Hinterbeine des Kalbs und versucht, die Hinterhand hochzuheben. Aber die Beinchen arbeiten noch nicht mit. Mühsam richtet sich das kleine Ding halb auf, wankt und fällt wieder um. Nochmal von vorne. Ein Rüssel rückt ein umgenicktes Bein liebevoll zurück in die richtige Position. Ein zweiter Rüssel hilft hinten nochmal extra nach. Der ganze Kreissaal arbeitet zusammen. Ein letzter Kraftakt und dann steht der erste in der Wildnis geborene Elefant aus Deutschland auf. Schaut sich um, sucht eine Zitze und trinkt. Winkler kann sich noch ganz genau an die Bilder erinnern. Wie der Rest des Landes hat er atemlos dabei zugesehen, wie das Elefantenbaby innerhalb weniger Minuten zur Welt kam. Ein kleines Wunder in jeglicher Hinsicht. Die Sorge, dass die Herde sich weiter vergrößern könnte, war erst später gekommen. Niemand hatte bei der Einschätzung des Populationswachstums bedacht, dass einige Elefanten schon bei ihrer Ankunft trächtig gewesen sein könnten. Aber an jenem Abend hat der Kanzler, genau wie alle anderen Deutschen, nur atemlos und voller Ehrfurcht vor dem Ereignis, das sich dort vor seinen Augen abspielte, zugesehen. Die Geburt hat die Stimmung im Land innerhalb kürzester Zeit zugunsten Hartmanns umschwingen lassen. Elefantenkarl Kika hat eine Welle der nationalen Rührung herbeigeführt, die die Beliebtheit der Tiere vorantrieb, wie es keine Regierungskampagne hinbekommen hatte. Elefantologin Frauke Ackermann hat in allen möglichen Talkshows Rede und Antwort gestanden und die Zeitungen haben tagelang Grafiken und Wissenswertes über Elefantenkälber gebracht. Wussten Sie schon, dass es bis 6 Monate lang dauert, bis Sie lernen, Ihren Rüssel zu benutzen? Dass Sie die ersten beiden Jahre nicht wirklich erwachsen sind? Und dass Sie Weibchen ein besonderes Grollen erzeugen, um die Bullen zu warnen, weil sich Jungtiere in der Herde befinden und Sie aufpassen müssen, wo Sie hintreten, um sie nicht niederzutrampeln? Auch für die Wirtschaft war das Kleine ein Segen. Von Kika-Keksen für Kleinkinder bis hin zu Kika-Geschenkpapier, Brettspielen, Schachfiguren und Babyelefanten aus unterschiedlichsten Materialien. Die Merchandise-Möglichkeiten waren grenzenlos. Zwei junge IT-Nerds verdienten sich eine goldene Nase mit dem Handyspiel Kika Kita, bei dem man einen Elefanten großziehen musste, und die Stadt Hamm füllte die Stadtkasse mithilfe einer kostenpflichtigen App, über die man 24 Stunden Livestream vom Baby Kika verfolgen konnte. Der Tourismus in der Gegend erlebte eine Blütezeit. Alle wollten das Tier mit eigenen Augen sehen. Kika wurde in Handumdrehen zum Liebling der Nation, sowohl im Osten als auch im Westen.
Ja, Kika, das kleine Elefantenwesen, ist da. Sie hörten eine Passage aus dem neuen Roman von Chaya Schutas, Das Geschenk, hier auf SWR Kultur. Ja, Kika wird sowas wie das Maskottchen des ganzen Landes, zumindest für eine gewisse Weile. Das klingt total süß, aber es kriegt dann doch auch noch eine schwere oder eine schwermütige Note. Dieser Roman ist ja vieles. Er ist Reflexion über Kolonialismus, über Artenschutz, ist ein großes Lesevergnügen. Aber dann kommt noch ein weiteres Thema hinzu, denn die Elefanten werden irgendwann als so eine Art Allegorie für ungebremste Einwanderung gelesen.
Teilweise und vor allem von der rechten Seite. Also was ich daran interessant finde, ist, es fängt eigentlich damit an, dass Winkler am Anfang einen Einschätzungsfehler macht, weil die Elefanten ankommen und er blöderweise sagt, wir schaffen das. Und dann denkt man doch...
Den Satz kennen wir.
Ja, das haben wir schon vorher gehört. Und dann irgendwann funktioniert das doch nicht ganz auf gleicher Art. Und dann besucht er seine Mentorin, die Ex-Bundeskanzlerin. Und sie sagt dann zu ihm, ja, hör mal hier, Junge, du hast es eigentlich schlecht eingeschätzt. Ein Elefant ist ein echtes Problem und kein Problem von Perzeption. Also teilweise ist es eine Analogie, aber die Analogie kann man nicht komplett verfolgen. Es gibt auch Unterschiede.
Das Witzige ist jetzt auch, das ergibt sich durch den Ort, an dem wir sitzen. Es gibt hier im Nebensaal nicht nur zwei präparierte, quasi lebendig wirkende Elefanten, sondern auch ein Elefantenskelett. Und dieses Elefantenskelett wurde in Deutschland gefunden. Also es gab hier schon früher Elefanten. Und zwar wurde das in der Nähe von Heidelberg geborgen, 1972 in Brühl bei Heidelberg, aus einem Kiessee gezogen. Es ist ein sogenannter europäischer Waldelefant, der hier vor ungefähr 120.000 Jahren herumstapfte. Ist eigentlich witzig, ne?
Das ist auch, was die Frau Hartmann, also die Elefantenministerin, irgendwann zu Winkler sagt. Der Elefant war hier irgendwann einheimisch. Der kann hier eigentlich gut leben.
Und das möchten die Elefanten auch. Sie leben eigentlich sehr gut in Deutschland, aber die Deutschen wollen sie dann nicht mehr haben. Und sie ersinnen dann Strategien, die wir auch aus der Migrationsdebatte kennen. Sie denken nämlich über sichere Drittstaaten nach.
Also das gesellschaftliche Problem ist immer, dass die schlimmsten Lösungen, dass man die sich in Fiktion nicht ausdenken muss, weil die meisten schon ausgedacht sind.
Sehen Sie Ihren eigenen Roman als einen politischen Kommentar?
Ich muss vielleicht die Fragen ticken umdrehen. Ich wollte schon sehr lang ein Buch über Rechtsruck schreiben und über den Einfluss, den Rechtsruck auf die politische Mitte hat, weil es mich seit sehr lang fasziniert, wie die ganze politische Mitte eigentlich immer weiter nach rechts verschiebt, weil alle so viel Angst haben, dass irgendwann die Rechtspopulisten gewinnen beim Wahl, dass sie denken, gut, wenn wir so ein bisschen Rechtsleitmaßnahmen nehmen, können wir vielleicht all diese Wähler, die jetzt möglicherweise Rechtswahlen wieder zurückholen. Und dann muss ich immer an die Trophäe denken, weil in Trophäe sagt irgendwann den Chauffeur, ja, aber für das Nashorn ist es doch vollends egal, ob es von Jäger oder von Wilderer erschossen wird. Und ist es, eigentlich ist das, glaube ich, die, mehr oder weniger die gleiche Sache. Wenn man immer wieder nach rechts verschiebt und alle Parteien aus der Mitte oder von der linken Seite plötzlich rechte Maßnahmen nehmen, von den Leuten, die von diesen Maßnahmen betroffen werden, ist es eigentlich auch vollends egal, ob sie jetzt von der linken oder von der rechten Seite getroffen werden. Und dieses Phänomen fasziniert mich sehr, genauso wie die politische Immobilität mich fasziniert, dass man solchen großen Angst hat von der rechten Seite, dass man nur noch denkt, ich muss sicher sein, dass wir in 4 Jahren wieder dabei sind und dass man nicht mehr denkt, die Probleme, die auf uns zustoßen, die fragen eigentlich Lösungen, wo man 3 Generationen Dauerlösungen ausdenkt und nicht nur 4 Jahre weiterdenkt. Aber wenn ich das jetzt so erzähle, dann wirkt das wenig begeisternd. Und ich kann mich auch vorstellen, wenn ich zu meinem Verlag sage, ich will einen Roman über Rechtsruck und politische Verschiebungen von die Mitte, und dann schauen die mich ein bisschen mitleidig an. Aber wenn man das verpackt in eine Geschichte mit 20.000 Elefanten, dann kann man darüber vielleicht schreiben auf so eine Art, dass Menschen doch mitdenken und dass man, weil man es nicht als einen politischen Roman erfahrt, nicht mit so viel Widerstand mit Lesen anfängt und nicht denkt, ja, aber ich weiß doch ganz klar, wo ich politisch stehe. Man denkt dann, oh, ich lese was Witziges über Elefanten. Und plötzlich ist man, weil ich glaube tatsächlich, es ist ein politisches Buch, ist man in dieses Buch und hat schon mit Denken angefangen.
Sie rufen all diese Fragen und Gedanken in Ihrem Roman auf. Er ist eigentlich relativ dünn, aber es stecken sehr, sehr viele Ideen und Gedanken drin. Unter anderem auch Ideen zum Stichwort Rewilding Europe und Reintegration von Megafauna ins europäische Ökosystem. Das ist sehr lustig. Da geht es um Kletterpflanzen und so weiter. Das kann jeder selber nachlesen, wer möchte. Ist Ihr Roman für Sie das Geschenk? Ist Ihr Roman für Sie ein pessimistischer Roman oder gibt es darin auch sowas wie kleine Energiequellen, die wir nutzen sollten?
Ich habe irgendwann mal gesagt, ich würde sehr gerne mal einen Roman mit einem Happy End schreiben, aber die Realität macht so schlecht mit. Ich hoffe, dass diesen Roman nicht optimistisch und nicht pessimistisch ist, aber eher eine Frage. Ich finde es interessanter, wenn Fiktion eine Frage ist und keine Antwort, weil eine Antwort ist auch wieder was, was auf Widerstand stoßen kann. Man hat immer das Gefühl, wenn ich etwas schreibe und ich gebe eine Antwort, dann denkt man als Leser, du wirst mich jetzt was verkaufen. Und keiner hat dieses Gefühl gerne. Also ich habe lieber, dass es als eine offene Frage antwortet oder als eine offene Frage geschrieben ist und dass es wie eine Einladung zum Nachdenken ist. Und natürlich habe ich ein Ende dran geschrieben und ja, wer mich kennt, weiß, dass es wahrscheinlich kein Disney-Ende ist. Aber die Frage kommt schon bevor. Und dann kann man nachdenken, ist das die Richtung, wo ich hin will oder nicht?
Die Fragen kommen vor, die Fragen nehmen wir auch mit und jeder, der den Roman liest, wird diesen Fragen begegnen und sie werden uns weiterbringen. Das Geschenk heißt Ihr neuer Roman. Aus dem Niederländischen übersetzt, hat den Roman Lisa Menzing, wir haben sie schon erwähnt, erschienen ist der Roman im Zschollnay Verlag. Ich bin Katharina Borchert, Sie hören SWR Kultur, heute aus Schloss Rosenstein in Stuttgart. Von hier verabschieden wir uns. Raya Skjutas, wie schön, dass Sie heute hier waren. Vielen Dank.
Ich habe zu danken.